Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Selbstverständlich möchte jede von uns selbst über ihr Leben bestimmen. Wir wollen eigenständig festlegen, was für Wege wir beschreiten und wie wir unsere Zukunft gestalten. Dummerweise gibt es dabei ein uraltes, klitzekleines Problem.
Der Zufall, meine Damen und Herren, ist überall und er war schon immer. Es ist eine alte Erfahrung, dass das Hin und Her, das Auf und Ab des Lebens weder gewusst noch beherrscht werden kann. Nicht nur jede Handlung, sondern das Subjekt selbst ist kontingent. Es gibt keinen zureichenden Grund dafür, dass die Welt ist und nicht vielmehr nicht ist.
So, also noch nicht einmal für die Existenz unserer Welt gibt es einen guten Grund, wenn man den Philosophen glaubt. Alles sinnlos also? Keineswegs, das wäre zu kurz gesprungen. Zufall ist eine Herausforderung. Es lohnt sich genauer hinzugucken, was es mit ihm auf sich hat und welchen Raum wir ihm in unserem Leben geben. Hartmut Böhme ist so etwas wie ein Zufallexperte. Er ist Kulturwissenschaftler und Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine These? Unsere Einstellung zum Zufall hat sich im Laufe der Jahrhunderte massiv verändert. Ovid zum Beispiel spricht von der ziellos umherschweifenden Fortuna, die sich in nichts gleich bleibt, außer in ihrer Veränderlichkeit. So eine Sicht auf den Zufall hat starke Konsequenzen. Zum Beispiel lässt sie keinen Raum für die Idee, dass wir scheitern könnten in unserem Leben. Denn Scheitern setzt voraus, dass wir überhaupt eine gewisse Autonomie haben. Heute sehen wir das ganz anders, meint Hartmut Böhme. Wir verstehen den Zufall als etwas, das man beim Schopfe packen muss, als eine Unwägbarkeit, ein Risiko, das auch ungemeine Chancen birgt. Risikofreudigkeit wird damit zur Tugend. Eine Tugend, die reichen Bankern den richtigen Thrill bringt und die wenig haben, noch weiter abhängt. Hartmut Böhme hat seinen Vortrag am 12. November 2018 im Rahmen der Akademievorlesung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gehalten. Er hat den Titel Zufall in der Geschichte, Geschichte des Zufalls. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin Kulturwissenschaftler und Sie werden von mir nicht erwarten, dass ich einen systematischen oder nur begriffsgeschichtlichen Vortrag halte. Das würde heißen, ich wäre Philosoph. Aber es geht auch nicht ohne Philosophie, weil man sagen kann, dass fast genauso alt wie die Philosophie ist die Beschäftigung eben dieser Philosophie mit dem Zufall. Und man kann sagen, dass neben den vielen Wissensprovinzen, die seit der Antike entwickelt worden sind, es die Philosophie ist, die von damals, von mehr als 2500 Jahren bis heute, eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Herausforderung des Zufalls ist und dieses zumeist im Engagement für die Nichtüberwältigung durch den Zufall und das Engagement an so etwas wie unserem Vermögen, Ordnung zu schaffen. Ordnung ist gewissermaßen der Haltebegriff, der durch die Philosophiegeschichte gegen den Zufall aufgeboten wird. Es ist auch eine Geschichte der Religionen und es ist eine Geschichte der Kulturen. Es ist nicht so, dass wir mit dem modernen Begriff des Zufalls, der Kontingenz, eigentlich Zeitgenossen unserer selbst nur sind, sondern wir sind es auch Zeitgenossen der vergangenen Jahrhunderte. Und da ist die entscheidende Transformation, das sage ich jetzt nur im Vorhinein, damit Sie wissen, was gewissermaßen der große Bogen sein wird, nämlich die Transformation von der mythischen, religiösen, philosophischen Figur des Zufalls oder der Fortuna oder der Tyche hin zu dem modernen Begriff der Kontingenz. Und das setzt gewissermaßen ein mit der Eroberung der ozeanischen Dimension im Jahre 1492. Wir werden sehen, dass die Geschichte der frühen Neuzeit, die für mich sehr wichtig ist, eigentlich die Epoche ist, in denen sich der moderne Begriff der Kontingenz vorbereitet, bei dem ich ende. Und ich bin Kulturwissenschaftler, wie Sie gehört haben, und das heißt immer, wir Kulturwissenschaftler machen historische Studien im Lichte davon, was wir aus der Geschichte lernen können für die Analyse der heutigen Zeit. Und darum wird insbesondere der letzte Abschnitt ausschließlich auf die Analyse unserer gegenwärtigen Situation gerichtet sein, von denen ja unterdessen wie von einem Bonmot unsere Staatspräsidenten und Kanzler sagen, the time is out of joint. dieses aus den Fugen geraten der Zeit, das ist etwas, was die Aggregatzustände der Moderne überhaupt charakterisiert. Und es ist die Frage, welche gesellschaftlichen Strategien und Maßnahmen wir ergreifen können, um mit diesen radikalen Herausforderungen der Kontingenz heute fertig zu werden. Also eins, alles entsteht und vergeht nach Gesetz, doch über das Menschenleben, dem köstlichen Schatz, herrschet ein schwankendes Los. So Goethe in seiner Elegie Euphrosyne. Der Zufall, meine Damen und Herren, ist überall und er war schon immer. Davon war Goethe überzeugt. Aber auch sein Gegenspieler war schon immer die Ordnung und das Gesetz, vom Nomos des Kosmos bis zur Ordnung der symbolischen Welten. Sie sorgen für Stabilität. Erst beides zusammen konstituiert, was für Goethe das geschichtliche Leben, aber auch die Natur oder gar das Universum ist. Nehmen wir die erste abstrakte Skulptur der Kunstgeschichte, nämlich Goethes Stein des guten Glücks, wie Goethe auch sagt, ließ der 28-Jährige 1777 auf dem Grundstück seines Gartenhauses im Ilmpark errichten. Was hatte Goethe zu seiner Skulptur angeregt? Einer der frühen ikonografischen Darstellungen des Formgegensatzes von Quader und Kugel, Sie sehen das rechts und links, die linke Figur Fortuna sitzt auf der Kugel, die rechte auf einem Quader. Also diese Abbildung ist das Frontispiz des Liber de Sapiente von Charles de Beauvais von 1510. Die Fortuna sitzt mit verbundenen Augen instabil auf einer Kugel, die auf einem schiefen Brett liegt, also in doppelter Instabilität. In der linken hält sie die Rota Fortunae, das Rad der Fortuna, welche den ewigen Wechsel von Aufstieg und Fall und Absturz des Menschen in der irdischen Welt symbolisiert. Ihr zu vertrauen ist Insapiens und klug, auch wenn die Augenbinde sie der Justitia ähnlich zu machen scheint. Vor ihr sind alle gleich. Bei Fortuna heißt dies Aufstieg und Fall der Menschen ist ihr gleichgültig. Sie kennt keine Misericordia, die zusammen mit der Providentia, der Vorausschau, der Voraussicht des Geschehenen, die Vermögen des christlichen Gottes sind, um die heidnische Fortuna zu besiegen. So Boetius in dem Trost der Philosophie von 524. Ihr gegenüber sitzt auf einem unverrückbaren Kubus die Sapientia. Im Speculum, das ist der Spiegel, im Speculum Sapientiae, das nicht etwa der eitlen Selbstbeschiegelung dient, wie bei Venus oder der Superbia, erkennt sie sich selbst. Hier sehen wir, dass es keineswegs Venus sein muss, sondern die Prudentia ist, gekennzeichnet durch Buch, Spiegel und den Zirkel, den sie in der Hand hat, dass sie eine Figur der Gelehrsamkeit ist und sich gerade darin spiegelt, im Spiegel, weil Gelehrsamkeit oder Erkenntnisproduktion überhaupt immer mit der Cognitio sui, der Selbsterkenntnis, verbunden ist. Schon bei Seneca ist der Spiegel auch ein Symbol der Selbsterkenntnis. Dieser Selbsterkenntnis entspricht die Welterkenntnis. Auf dem Rahmen des Spiegels erscheinen Sonne, Mond und die Planeten. Mikro- und Makrokosmos bilden eine strukturelle Korrespondenz. Dies ist die Grundform der Renaissance-Episteme. Stabilität und Instabilität der moralischen und der kognitiven Orientierung in der Welt verteilen sich auf die Festigkeit des Wissens und die Blindheit des Zufalls. Dies kommt der goethischen Auffassung des Lebens schon sehr nahe. Im linken oberen Zwickel hier erkennt man ein Medaillon mit dem Törichten, ihm gegenüber der Weise. Dem Törichten ist ein Spruchband zugeordnet, dieses hier, das aus den Satiren von Juvenal zitiert, nämlich dem 10. Buch, Zitat. Wir sind es, die dich, o Fortuna, zur Göttin machen und dich in den Himmel erheben. Dem Weisen wiederum hier ist ein Vers gewidmet aus den Epigrammata ad Falconem des Humanisten Battista Mantovano von 1477. Der hier zitierte Vers heißt, Vertrau der Tugend, denn Fortuna ist flüchtiger als die Wellen. Dass Fortuna mit dem Fluiden, dem Gestaltwandel des Wassers und der gefahrvollen Unruhe des Meeres verbunden ist, ist ein Topos seit der römischen Antike. In Goethes Skulptur wird jede figurative Anspielung auf die römische Fortuna gelöscht. Die Attribute, die ihr seit der Antike zukommen, gibt es nicht. Also etwa die schon gesehene rote Mundi oder hier das Steuerruder oder das Schiff, der Sturm und das Meer, das Füllhorn, das wir hier auch haben, der Mauerkranz auf dem Haupt, denn sie ist oft Stadtgöttin, oder die Augenbinde. Es handelt sich bei der Skulptur Goethes vielmehr um die Neuschöpfung eines Mythos, der seine emblematischen Voraussetzungen tilgt. Die Pointe der Skulptur ist, dass Agathe Tyche keinerlei eindeutigen emblematischen Sinn trägt. Das ist die Funktion dieser einzigartigen Abstraktion. Bis auf die Ebene des praktischen Lebens hinunter, das wir gern mit Lebensführung verwechseln, obwohl sie mit dem Zufall geteilt wird, hat Goethe in der Agathe Tyche die Transformation der Fortuna zur Kontingenz vollzogen, und zwar gerade durch die Abstraktion der Form. Wenn Goethe an Lavater 1779 schreibt, Zitat, dass sowohl auf dieser Reise als im ganzen Leben wir, nämlich er und der Herzog, die unterwegs sind, diesen Gottheiten sehr zu Schuldnern geworden seien, der Herzog und er also Glück hatten, und wenn er das Unstete der Reisebewegung als etwas Unwillkürliches charakterisiert, dann nehmen wir an einer epochalen Erkenntniswende teil. Das Subjekt mag intentional seine Schritte lenken wollen. Wie und wohin diese Schritte führen, liegt nicht in der Verfügung eben dieses Subjekts. Goethe täuscht sich also nicht über die mannigfachen, zufälligen, kontextuellen und fremdbestimmten Konditionen jeglicher Handlung. Für Goethe war schon klar, was dann als große Entdeckung Sigmund Freuds dastehen wird, nämlich das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Und darin hat nicht nur das Unbewusste, sondern auch der Zufall einen entscheidenden Anteil. Es sind gleichsam Impulse aus dem Souterrain unserer Handlungsbühnen, auf denen wir im Schein unserer Autonomie agieren. Nicht nur jede Handlung, sondern das Subjekt selbst ist kontingent. Diese Kontingenz ist nicht aufzuheben, sondern man kann sie nur reflektieren und vielleicht gestalten. Für den großen Historiker Reinhard Koselleck jedoch ist der Zufall eine reine Gegenwartskategorie, darum für den Historiker ein Grenzbegriff. Ist der Zufall gewesen, so sagt er, so wird er post festum vom Historiker beobachtet und kontextuell eingebunden. Tritt der Zufall hingegen gerade jetzt ein oder kommt er aus der Zukunft auf uns zu, so ist er per se nicht Gegenstand des Historikers. So ist der Zufall für Koselleck eine unhistorische Kategorie. Das Bestürzende, das Neue, das Unvorhersehbare, das bloß Ereignishafte und Zufällige gehört nicht zur Geschichte. Man kann indes aber auch das Gegenteil behaupten. Wenn das Zufällige aus der Geschichte exkludiert wird, haben wir Geschichte gerade nicht verstanden und hängen den Phantomen eines Intentionalismus, einer versteckten Theodizee oder der Idee einer völligen Verfügbarkeit der Geschichte oder schließlich einem objektivistischen Strukturalismus an. Tyche meint bei den Philosophen keineswegs Glück, sondern dieses Glück heißt Eudaimonia, einen guten Dämon haben. Das führt zur Windstille der Seele, zur Ruhe des Daseins. Schon Demokrit polemisiert gegen die Tyche. Sie sei ein Eidolon, ein bloßes Trugbild. Und noch die Kirchenväter wittern in Fortuna eine Hauptfigur der Idolatrie. Aristoteles sagt, dass die Eudaimonia sich darstellt, Zitat, als ein vollendetes und in sich selbst genügendes, da sie das Endziel allen Handelns ist. Glück, Glück. Dieses Größte und Schönste aber dem Zufall zu überlassen, wäre Irrtum und Lästerung. Das Glück soll ein Verdienst der Tugend sein, kein willkürliches Geschenk der Götter oder der Wechselfälle des Schicksals, der Tyche also. Das höchste Gut, das Agathon, soll für Menschen aus eigener Kraft erreichbar, also gerade nicht unverfügbar sein. Man kann sagen, dass dies die durchgehende Überzeugung der akademischen Philosophen ist bis heute. Gleichwohl treten im praktischen Leben Zufälle ein, die nicht vom Handelnden verantwortet werden. Die bloße Fügung, Englisch Luck, der blinde Zufall, Chance, das verhängte Schicksal, Fate oder griechisch die Nemesis oder die Mäuren. Tyche changiert also zwischen schicksalhafter Determination und, ein schönes Wort, beiherspielender Zufälligkeit. Es versteht sich, dass auf diesem ungewissen Feld kein Raum für eine Verdienstethik ist. Von der Fortuna heißt es deswegen bei Ovid: Ziellos schweift sie umher, die wandelbare Fortuna, nirgends verharrt sie, kein Ort hält sie auf Dauer fest. Heiter schreitet sie jetzt und jetzt mit bedrohlicher Miene, bleibt sich in einem nur gleich, in der Veränderlichkeit. Fortuna erfasst alles so stark, dass die einzige Konstanz des Lebens just seine Inkonstanz ist. Hierauf stoisch zu reagieren, ist ein kluger Rat, aber auch ein fast aussichtsloser. Aristoteles nun vermeidet mit gutem Grund, nämlich um den Spielraum selbstbestimmten Lebens zu sichern, den Ausdruck Tyche und verwendet stattdessen Endechomenon, was die Lateiner mit Contingentia übersetzen. Dieser Begriff hat sich von der mythischen Figuration emanzipiert. Er bezeichnet dasjenige, das sich so oder auch anders verhalten kann, das heißt möglich, aber nicht notwendig ist. Das Endechomenon hat Dynamis, also ein Vermögen, wirklich werden zu können, aber nicht zu müssen. Hierbei führt Aristoteles eine symmetrische Möglichkeit ein, symmetrisch zum Sein und zum Nichtsein. Und nun kommt ein Satz, der aufgrund seiner unglaublich eleganten Balanciertheit vielleicht der Grundsatz überhaupt über das ist, was wir Zufall begrifflich nennen können. Ich zitiere: Es kann der Fall sein, dass etwas möglich ist zu sein, aber nicht ist, und dass etwas möglich ist, nicht zu sein und doch ist. Dies ist nun die radikal entmythologisierte Fassung der Tyche. Doch liegt hier auch die poetische Möglichkeit beschlossen, dass in der Tragödie und Komödie im spätantiken Roman und später in der Alexander- und Artus-Epik, doch erst recht im neuzeitlichen und modernen Roman, der Zufall freigegeben wird als Agent der poetischen Wahrscheinlichkeit oder auch der Planlosigkeit, die der Welt als Ganzer zugrunde liegt. Diese Grundlosigkeit macht die absolute Weltkontingenz aus. Es gibt keinen zureichenden Grund dafür, dass die Welt ist und nicht vielmehr nicht ist. Und das gilt für uns selbst und jede unserer Handlungen und Widerfahrnisse. Biografien werden schon bei Rabelais, Cervantes, Sterne und Goethe aus Zufällen gewebt. Das Poetische ist das Mögliche, aber nicht Notwendige, das Wahrscheinliche, aber nicht Wirkliche. Bei Tyche ist auffällig, dass sie kaum eine eigene Mythologie aufweist. Homer kennt Tyche nicht. Bei Hesiod ist sie die Tochter von Okeanos und Thetis oder Themis. Das Meer ist schon hier ihr Element. Dass Tyche eine vorolympische Gottheit aus dem Stamm der Titanen ist, begünstigt nicht gerade ihre Karriere. Unter Zeus hat sie kein eigenes Kompartiment, aber später wird sie etwa von Pindar als dessen Tochter angerufen und das erst erlaubt ihre Verbreitung. Und ihr großer Aufstieg beginnt dann erst im Hellenismus. In der Folge der gewachsenen Interkulturalität durch die Alexanderzüge verschmilzt Tyche mit der vorderorientalischen Isis und Ishtar, der großen Mutter also. Kultische Verehrung findet sie in Kleinasien. Oft ist sie eine stadtbehütende Göttin, eine Göttin auch des Reichtums, der Fülle und der Fruchtbarkeit, also Agathe Tyche, wie sie noch Goethe nennen wird. Im Zuge dieser Transformation verschmilzt Tyche mit älteren Überlieferungen, aber sie nimmt auch Züge eines dunklen Schicksalsdämons auf, also Elemente dessen, was wir Nemesis oder Moiren nennen. Ihre Verbreitung über das Römische Reich erfährt Tyche durch die Verschmelzung mit Fortuna, die im italischen Mutterland seit dem 6. Jahrhundert verehrt wird. Tempus, die Zeit, und Occasio, die Gelegenheit, sind spätrömisch ihre Attributfiguren, also auch Gottheiten. Ab dem 4. Jahrhundert gehört Fortuna zum Staatskult. Als Fortuna bona et mala, als gute und schlechte Göttin des Glücks, gehört sie in die Entdeckungsgeschichte der Ambivalenz. Sogar der christliche Philosoph Boethius kennt noch die Fortuna bifrons, also die zweigesichtige Göttin Fortuna. Es ist eine alte Erfahrung, dass das Hin und Her, das Auf und Ab des Lebens weder gewusst noch beherrscht werden kann. In diesem Sinne findet Gaius Plinius der Ältere zu klassischen Formulierungen, die dem Zufall ebenso Rechnung tragen wie den ambivalenten Einstellungen der Menschen zu diesen, ich zitiere. In der ganzen Welt nämlich und an allen Orten und zu allen Zeiten und von den Stimmen aller wird allein Fortuna angerufen und genannt, allein angeklagt und allein beschuldigt, allein gelobt, allein bezichtigt und unter Vorwürfen verehrt. Als unveränderlich von vielen, als flüchtig, aber auch als blind betrachtet, unbeständig, unsicher, wechselreich und einer Gönnerin unwürdiger. Ihr wird aller Verlust, aller Gewinn zugeschrieben und in der Gesamtabrechnung der Sterblichen füllt Fortuna allein die beiden Seiten der bilanzierenden Rechnung dessen, was wir geleistet haben. So sehr sind wir dem Schicksal unterworfen, dass dieses Selbst als eine Gottheit gilt, wodurch doch diese Gottheit als ungewiss erwiesen wird. Und Cicero pflichtet bei, Zitat, nichts ist nämlich der Vernunft und der Beständigkeit so entgegengesetzt wie Fortuna. Für ihn, den stoisch Denkenden, ist es klar, dass gegenüber der selbstbestimmten Virtus die Macht des Fatums wie der Fortuna begrenzt werden muss. Man versteht jetzt besser die Gegnerschaft der Philosophen gegen Fortuna. Als Göttin des nicht-teleologischen Wandels, der Unordnung, des Okkasionellen und des Inkommensurablen widerspricht sie dem Ordo-Denken der Philosophie, für die der Kosmos eine Epiphanie der ewigen Gegenwart und das Vorbild allen Handelns und aller Erkenntnis ist. Gegenüber der Unordnung der sublunaren Welt und der Wechselfälle des Lebens muss man die Ataraxie, die Apathie und mit ihr die Klugheit, die Prudentia aufbieten, um gegen Fortuna gewappnet zu sein. Virtus, die Tapferkeit, aber auch die Tugend, Fortitudo, Sapientia, Diligentia sind bei Seneca und Cicero die Pharmaka gegen Fortuna und Fatum und das bleibt so bis in den Stoizismus des 17. Jahrhunderts. Diese Auffassung wird maßgeblich auch für die Interpretatio Christiana des Zufalls bei Augustin und Boethius. Letzterer entmächtigt Fortuna dadurch, dass sie dem Vorherwissen und der Vorherbestimmung Gottes sowie der menschlichen Willensfreiheit unterstellt wird. Die göttliche Providenz heilt das Unterworfensein unter die Fortuna. In der christlichen Tugend fand man die Heilmittel gegen Verlockungen und Bedrohungen des zwiegesichtigen Glücks. Die Unvereinbarkeit des Monotheismus mit der Allgöttin Fortuna konnte im Begriff der Providentia aufgelöst werden. In der Scholastik gewinnt der Zufall auch eine epistemologische Funktion, auf die man in der frühen Neuzeit dann aufbauen konnte. Und insofern ist die Scholastik geradezu eine Vorbereiterin auch des modernen Begriffs der Kontingenz. In der scholastischen Philosophie ist der Zufall erstens nur eine Form des Nichtwissens, der Unberechenbarkeit oder der aleatorischen Wahrscheinlichkeit. Und zweitens bezeichnet Fortuna die Klasse der seltenen oder ludischen Ereignisse, also Singularitäten, die Mirabilia, die ludi naturae, oder die Klasse der Ereignisse, an deren Stelle auch das Gegenteil eintreten könnte. Drittens bezeichnet Zufall solche Ereignisse, die von außen her gesehen als Zufälle erscheinen, aber aus freier Willensentscheidung hervorgehen. Sowie viertens bezeichnet Zufall solche Situationen, in denen eine passive Indifferenz zwischen äquivalenten Möglichkeiten eine bloß zufällige Selektion erlaubt. Das Paradoxon des buridanischen Esels. Die verbreitete Feindschaft der philosophischen und theologischen Eliten gegen den Zufall dauert an bis im 16. Jahrhundert mit dem machiavellistischen Politiker und dem Merchant Adventurer, der wagemutig und risikoaffin sein Kapital einsetzt, neue Sozialtypen, neue Akteure und Professionen auf dem Weltplan auftreten, die zum Zufall eine andere Haltung gewinnen. Dem folgen im 17. Jahrhundert dann diejenigen Philosophen, die mit dem Wahrscheinlichkeitskalkül sich auf das Potenzielle, das Serielle und Zufällige einlassen. Erst dann kann der moderne Begriff der Kontingenz von Risiko und von Möglichkeitssinn entstehen. Und das ist das Gegenteil jener kausal geschlossenen Welt, wie sie dann noch in Abwehr aller Zufälligkeit Isaac Newton entwickeln wird. Wenden wir uns dem Zusammenhang von Zufall und Scheitern in der modernen Welt zu. Meine Frage ist, warum ist es in vormodernen Gesellschaften nahezu unmöglich, vom Scheitern zu sprechen? Scheitern setzt voraus, dass wir mit unseren Intentionen, unseren Erwartungen und Handlungen scheitern am eigenen Unvermögen, am Widerstand der Mitwelt oder an widrigen Umständen. Scheitern setzt also eine relative Autonomie eines Subjekts voraus. Eben diese Autonomie bestand in den antiken und christlichen Epochen nicht oder nur eingeschränkt. Denn wer regierte den Weltlauf? Wir sahen, dass es Nemesis, das Verhängnis, um Tyche Fortuna waren, welche die Biografien und Handlungsabläufe, das Wohl und Wehe der Polis und sogar des Staates bestimmten. In der Tragödie werden die Protagonisten unschuldig schuldig, denn auch in ihrem verfehlten Handeln regiert Nemesis. Fortuna setzt die Menschen einer unberechenbaren, ständigen Umwälzung aus. Diese Fortuna kann man mit Hans Blumenberg wahrlich eine Daseinsmetapher nennen. Im Christentum werden Fortuna und Zufall durch die göttliche Providentia entmächtigt. Das Leben, in welchem der arme Sterbliche schuldig wird, unterliegt nicht nur dem Vorherwissen, sondern auch der Vorherbestimmung Gottes, der Prädestination also. Im Reich Gottes kann es keinen Zufall, wohl aber Freiheit geben, die in uns zum Bösen oder zum Guten ausschlagen kann. Kluge Abwägung ist also das einzige Navigationsmittel, über das wir im Chaos der irdischen Welt verfügen. Doch als endliche und fehlbare Wesen bleiben wir auf die Gnade, die Grazia Gottes, angewiesen. Alle diese Vermögen, Providentia, Prädestinatio, Gratia und Prudentia, sind die christlichen Gegenmittel gegen die mächtige Fortuna und gegen die Unordnung des Zufalls. Dies ist eine Welt ohne Scheitern. Man kann Unglück haben oder man kann sündigen, man kann fehlbar sein und einer dämonischen Macht unterliegen, aber man kann nicht scheitern. Und das Gegenteil des Scheiterns, nämlich das Gelingen, ist in dieser Welt immer ein Sich-Bewähren in einer Welt, die eine Kette von Proben darstellt, wie beispielhaft in der Artus-Epik. Um 1600 indes beobachten wir, dass die Spielräume des Zufalls zunehmen, damit aber auch die Möglichkeit des Scheiterns, das immer mehr ins Kalkül der Handlungen einbezogen wird. Hier erst entsteht der Begriff des Risikos zuerst in den Handels- und Bankregionen Italiens. Abby Warburg erinnert daran, dass Fortuna im Italienischen nicht nur Zufall und Vermögen, also das griechische Wort dafür ist Dynamis, sondern auch Sturmwind bedeutet, ein unheimlicher Winddämon, wie Francesco Sassetti formuliert. Das Meer ist das Risikoelement überhaupt, aber auch das Medium der Raumexpansion, des Handelns und der Nachrichten. Darum ist Fortuna mit der Nautik so verbunden, mal als Mast die Segel, mal das Steuerruder haltend, mal den Schiffbruch auslösend, mal das Füllhorn mit sich führend. Ihr Marina-Charakter wird in der Renaissance betont und passt gut zu der ozeanischen Dimension, in die Europa 1492 eingetreten war. Risikofreude ist die neue Tugend. Verlust und Gewinn auf dem Meer werden zu Gegenständen kalkulierender Abwägung der Versicherungen sowie der Risikodiversifikation. Die Flüchtigkeit der Fortuna, das liquide Meer und die Mobilität des Kapitals entsprechen sich. Dem Risiko von Schiffsuntergängen wird gekontert mit exponentieller Rendite bei glücklicher Heimkehr. Fortuna, die als Okasio oder griechisch als Kairos beim Schopfe gepackt werden muss, ist die Göttin des modernen, auf dem Weltplan agierenden Entrepreneurs. Sie sehen hier auf diesem Fresko links die Okasio mit geflügelten Füßen auf der Fortuna-Kugel balancierend. Und sie hat einen Haarschopf, der nur vorne Haare hat. Also sie hat nur vorne Haare. Und wenn sie einem von vorne begegnet, muss man sie sofort beim Schopf greifen. Weil wenn man einen Augenblick zögert, dann ist sie schon an einem vorbei und man kann sie nicht mehr packen. Das ist eigentlich genau das, was es heißt, risikohaft in moderner Welt handeln. Die Okasio ergreifen. Die Säulen des Herkules waren seit Pindar Symbole einer verbotenen Welt. Mit ihrer Errichtung hatte Herkules, indem er den Atlantik mental verschloss, den antiken Kulturkreis bestimmt, non plus ultra. Spätestens 1492 aber wurde das Angst- und Neugier erweckende Meer zum Raum menschlicher Fertigkeiten, die halfen, die unberechenbare Fortuna durch kalkuliertes Risikohandeln zu besiegen und die Welt, gerade indem sie als zufällig angesehen wurde, in die Verfügung des Menschen zu bringen. Das war ein Motor des Fortschritts. Das Plusultra wird fortan zum Emblem der Geopolitik von Karl V. von Spanien. Hier zum Beispiel auf dem Relief am Königlichen Palast in Sevilla und wird schließlich zum Motto auf dem Wappen von Spanien bis heute. Plus Ultra, das ist die moderne Losung der Fortuna für die Dynamik der Raumexpansion, des Wissens, der Macht und des Kapitals. Mit dem Plus Ultra beginnt die Moderne in der ozeanischen Dimension, beruhend nicht auf dem traditionellen Herrscher, sondern auf dem Seehandel betreibenden Entrepreneur, dem Abenteurer und dem Risikospieler. Man kann dies ablesen an dem Frontispiz der englischen Übersetzung von John Seldens Werk Mare Clausum, also das geschlossene Meer von 1635. Es ist die imperiale Antwort auf den Begründer des internationalen Seerechts, des Freihandels und des freien Meeres, Hugo Grotius, dem Holländer, und auf sein sofort indiziertes Buch Mare Liberum, also das freie Meer von 1609. Die von segnenden Himmelsstrahlen hier hinterfangene Anglia, Respublica Angliae, posiert triumphierend auf einem altarartigen Felsen im Meer, die Doppelkrone, Waffen und Standarten ihr zu Füßen, eine Sphinx auf dem Helm, die Sieg und Frieden bringende Nike in der Linken. Der Anglia huldigen Neptun, hier unten, der Meergott, und seine Attributfiguren. Ein Triton bläst auf einem Muschelhorn den Triumph der englischen Staatsmacht über den Weltkreis. Schiffe im Hintergrund markieren Englands Herrschaft, die ganz so wie die Römer das Mittelmeer Mare Nostrum nannten, nun das Weltmeer zum Mare Clausum erklärt. Im Widmungsgedicht daneben spricht Neptun dem Staat Britannia das Dominium über alle Meere zu. Nicht nur in Shakespeares The Merchant of Venice kann man die Transformation der Fortuna in Zufall und Risikoabwägung studieren. Machiavelli, dessen politisches Denken stark von Fortuna-Semantiken erfüllt ist, rät dem Fürsten, die Fortuna nicht zu fürchten, sondern sie zu prügeln wie ein Weib. Das kommt einem gewaltsamen Exorzismus der Fortuna gleich, an deren Stelle die politischen Kalküle und Risikoabwägungen des Fürsten, aber auch des Kaufmanns und des Militärs treten. Nicht umsonst entsteht zur gleichen Zeit die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die eine unbegrenzte Welt voller Möglichkeiten voraussetzte. Kontingenz bedeutet bei Leibniz nicht das Notwendigseine, also das Nicht-Notwendigseine, also das Zufällige, das dennoch wirklich ist oder sein kann. In der Philosophie wird eine säkulare, auf Begründungsverfahren und Folgeabschätzungen beruhende Moral entwickelt. In der Summe erkennen wir, dass mit der Zunahme von Kontingenz zugleich die Handlungsmächtigkeit wächst, das rationale Kalkül und das Selbstmanagement des Subjekts. Erst vor diesem Hintergrund kann es ein weltimmanentes Scheitern geben. Doch die säkularen Ordnungen waren auch auf die Verhinderung von Zufall und Unordnung gerichtet, politisch gesehen auf die Herstellung von Sicherheitsgarantien, ohne die es keine Loyalität des Volkes gibt. Alle abendländischen Systementwürfe und Staatstheorien sind durch Sicherheitsmodelle geprägt, in denen der Zufall und das Scheitern zum Gegner erklärt werden. Der Risikothrill ist das Merkmal einer Minderheit moralisch zweifelhafter Abenteurer und Hasardeure, ohne die allerdings der Mehrheitsgesellschaft die Dynamik fehlen würde. Risikoaffinität und Scheiternsfähigkeit sind ebenso wie sicherheitsspendende Rahmenordnungen wichtige Funktionen der sozialen, wissenschaftlichen und der ökonomischen Dynamik. Dieses Denken aber macht die Faktizität der Welt rätselhaft und unergründlich. Das Schöpfungsgeheimnis bleibt ohnehin unenträtselbar. Die absolute Kontingenz der Welt weckt die Frage, warum es überhaupt etwas gibt und nicht vielmehr nichts. Dies radikalisiert sich auf dem Weg zur Moderne, die nach dem Tod Gottes mit den metaphysischen Ruinen konfrontiert ist. Dies ist die Grundlosigkeit der Welt, von der zum Beispiel schon der Aufklärer D'Holbach spricht. Und Lametrie denkt die menschliche Existenz au hasard, also per Zufall auf die Erde geworfen. Derartige Ideen werden zu Quellen des europäischen Nihilismus, der aus der Enttäuschung über den Zusammenbruch der metaphysischen Architektur des Christentums hervorgeht. Der leergefegte Himmel hinterlässt einen radikalen Kontingenzverdacht. Doch gibt es auch Ansätze zu einer positiven Deutung des Zufalls, etwa bei Mopertius, der den Zufall für die Mannigfaltigkeit der Individualitäten zuständig sein lässt. Gibt es nur Notwendigkeit, gibt es nur Serie und die Wiederholung des Immergleichen. Es ist gerade der Zufall bei Mopertius, der uns überhaupt als individuierte Singularitäten in der Gemeinschaft der Gesellschaften erkennbar macht. Die Notwendigkeit schafft nämlich immer Reihen aus identischen Gliedern. Der Zufall aber erzeugt Differenzen, Variationen, Besonderheiten. Auch wird bei Charles Darwin und später bei Monod, den wir vorhin schon zitiert gehört haben, der Zufall als Produktionsmechanismus der Natur entdeckt und geradezu zur Basis der Evolution erklärt. Der Zufall ist Grundlage des Evolutionswunders. Auch in der Physik erhält der Zufall seinen Auftritt und damit wird der Zufall der Natur in den Naturwissenschaften seit dem 19. Jahrhundert lizenziert. Es entsteht eine zufallssensible Kosmologie, wie der Historiker Peter Vogt sagt. Dies meint, dass die Natur für den Zufall durchlässig wird. Für die Geschichte hingegen zeigt Vogt, dass seit der frühen Neuzeit zwei einander widersprechende Auffassungen entwickelt werden. Dabei geht es um die Frage der Verfügbarkeit über Geschichte. Wenn der Renaissance-Topos Virtu Vincet Fortuna, also die Tapferkeit oder die Tugend, besiegt die Glücksgöttin, weit verbreitet ist und seit Machiavelli zum Prinzip des politischen Handelns des Fürsten wird, dann wird in der besiegten Fortuna zugleich die Verfügbarkeit von Geschichte gedacht. Genauer betrachtet ist es so, dass Fortuna nicht mehr die Herrschaft des Geschicks über den Menschen bedeutet, sondern gerade die Ermöglichungsbedingung von Freiheit und damit auch von Handeln ist. Nur wo der Zufall zur Geschichte gehört, gibt es auch die Möglichkeit von Handlungen, die Geschichte gestalten und nicht nur mitvollziehen. Es gibt also seit der frühen Neuzeit eine theoretische Aufmerksamkeit für die Handlungsmöglichkeiten in einer Welt, die selbst nach der Logik des Möglichen eingerichtet ist. Im 19. Jahrhundert wiederholt sich der Streit über die Verfügbarkeit oder Unverfügbarkeit der Geschichte im Gegensatz von Romantik und Historismus. Während die Romantik mit ihrer Betonung des Möglichkeitskonzepts die Gestaltbarkeit von Geschichte betont, so deklariert der Historismus die unhintergehbare Unverfügbarkeit der Geschichte, die nur die Möglichkeit lässt, sich einer solchen Bestimmtheit der Geschichte zu fügen. Für unsere Moderne unternimmt nicht nur Richard Rorty und Udo Marquardt eine Apologie des Zufälligen, sondern die Kontingenz wird zur zentralen Kategorie auch der Soziologie. Bei Niklas Luhmann entwickeln soziale Systeme eine immanente Semantik für Kontingenz, also für Ereignisse, die eigentlich die Sinnsysteme, in denen wir operieren, überfordern. Zitat: Zufall ist die Fähigkeit eines Systems, Ereignisse zu benutzen, die nicht durch das System selbst produziert und koordiniert werden können. Kein soziales System kann, was es selbst als Zufall wahrnimmt, vermeiden. Im Gegenteil ist der Zufall, wie auch die Störung, der Brennstoff von sozialen Prozessen und Entwicklungen. Kontingenz heißt für Luhmann das Verfügen über eine Vielzahl von Möglichkeiten. Der Zufall befördert die Dynamik und Kreativität von Systemen, die ohne Kontingenz Herausforderungen sklerotisieren würden. Ein schönes Beispiel dafür ist das Sklerotisieren der Sowjetunion, die gewissermaßen die Zufälligkeit, die Kontingenz exkludieren wollte, um alles gewissermaßen kontrollierbar und handhabbar zu machen. Und genau das ist ein erhöhtes Sicherheitsrisiko im Namen der Sicherheit. Kontingenz ist also das, was auch anders möglich ist. Und darin steckt ein postmetaphysischer Realismus, demzufolge alle Sozialformen ohne Substanz, also geschichtlich und möglich, mithin kontingent sind. Alles, was in Gesellschaften beobachtet werden kann, ist weder notwendig noch unmöglich. Der Lateiner sagt, nec impossibile, nec necessarium. Erst nach der Transformation vormoderner in funktional differenzierte Gesellschaften entsteht eine Kontingenz, die nichts mehr mit Tüche und Fortuna zu tun hat. Kontingenzbewusstsein transformiert Gefahr in Risiko und metaphysische Unverfügbarkeit in Selektionsprogramme. Daraus erwächst jenseits jeder ontologischen Sicherheit doch mit Wahrscheinlichkeit die Selbstreproduktion sozialer Systeme. Darum sind Risiko- und Sicherheitsmanagement zu Standardanforderungen an moderne Gesellschaften geworden. Aus der sozialen Welt, aber auch aus der Natur, ist der Zufall nicht mehr wegzudenken, ebenso wenig wie das Risiko und das Scheitern. Sie gehören alle zu den Ordnungen, in denen wir uns einzurichten haben. Denn zum Zufall gehört die Regel, zum Risiko die Sicherheit, zum Scheitern das Gelingen. In diesem Pendelschlag zwischen den Polen schwingt das empfindliche Leben, das sich bis heute immerhin als erstaunlich robust erwiesen hat. zum Schluss. Wie ist es zu dieser beispiellosen Karriere des Begriffs der Kontingenz und des Zufalls gekommen? Seit der Aufklärung gehört es zum Selbstverständnis moderner Gesellschaften, dass die Rationalisierung der Welt Gewissheiten generiert, welche die Ordnungen des menschlichen Lebenszyklus, der Natur, der Staaten und der Gesellschaft stabilisieren sollen. Das ist die Verpflichtung auf Kontingenzbewältigung, die der moderne Staat zu gewährleisten hat. Die gouvernementalen Regimes, welche die Transformation traditioneller in funktional differenzierte Gesellschaften antrieben, erhöhten jedoch nicht nur den Standard von Sicherheitssystemen, sondern gleichzeitig von Kontingenz. Die Kontingenz wurde als unhintergehbare Bedingung der Modernisierung erkannt. Kontingenz meint, dass Angst und Gefahr, dass Zufall und Unordnung, Katastrophe und Unglück, Biografie und Lebensformen, Erfolg und Zufriedenheit nicht mehr durch unverfügbare Ordnungen gerahmt sind. Diese Rahmenlosigkeit, Georg Lukács nennt sie die transzendentale Obdachlosigkeit, Anthony Giddens spricht von Entbettung, Disembedding, also diese Rahmenlosigkeit gilt unerbittlich. Im Ergebnis führte dies für Staat und Gesellschaft, aber auch für die Individuen zu massiven Überlastungen. Trotz gewachsener staatlicher Potenziale waren unsteuerbare Zyklen von Aufschwung und Depression die Folge. Moderne Gesellschaften müssen ihre Identität auf permanenten und risikohaften Wandel, auf Bewegung, Zerstörung und Wachstum einstellen. Unsicherheit ist ihre Entwicklungsvoraussetzung. Aber der Innovationsdruck, verbunden mit der Enttraditionalisierung, bedeutet für immer mehr Menschen nur noch Stress, Depression oder Wut, Nährboden für jeden Populismus. Und so erwächst aus dem Modernisierungsmodus des risikoaffinen Möglichkeitsdenkens eine wachsende Nachfrage nach ideologischen Bewältigungsformen dieser Verunsicherungsprozesse. Dies drückt sich in Zeiten wachsender Entstaatlichung der Daseinsvorsorge, aber auch in der Zunahme zivilgesellschaftlicher Dienstleistungen aus, die von privater Altersvorsorge bis zu Psychotherapie oder Fitnesskultur reichen. Das heißt heute private Kontingenzbewältigungskompetenz. Das ist so eins dieser Worte, wie sie Hermann Lübbe oder Odo Marquardt liebten. Kontingenzbewältigungskompetenz. Schönes, langes Megawort. Die in der Moderne aufgebauten Einrichtungen der Sekurität generierten ein Lebensgefühl, das nicht mehr in religiöser Vergewisserung, sondern in sozialen Garantien wurzelt. Dies wurde freilich erkauft mit dem Bewusstsein um die Zufälligkeit des eigenen Handelns und um die Unzuverlässigkeit der staatlichen Institutionen. An die Stelle religiöser Heilsgarantien trat ein Risikomanagement, das der Staat für die Gesellschaft und der Bürger für sein Lebensskript zu entwickeln hatte. Genau diese Strategien aber brechen heute zusammen. Dies führt zu einer befremdlichen Diagnose. Die Moderne stellt die Erweiterung des Möglichkeitsraums auf Dauer, während die Mentalitäten nicht in gleicher Weise mitgewachsen sind. Angesichts der gewaltigen Möglichkeiten, die wir haben, die oft nur noch schrecken, verbreiten sich misstrauische, ungläubige, gelähmte und depressive Stimmungen. Auch dies ist ein Nährboden des Populismus. In traditionalen Gesellschaften war die Religion die zentrale Institution für Sinnstiftung. Ökonomie war immer Heilsökonomie. Für die Tröstung bei Ängsten und Katastrophen, für die Bewältigung des allgegenwärtigen Todes und für die Geborgenheit im Schoß einer Zeit, die jeden Einzelnen in das Heilshandeln Gottes zwischen Ursprungsereignis und Endgericht einhegte. Die metaphysische Rahmenlosigkeit der Moderne hat zwar die Spielräume der Kontingenz und damit die Räume selbstregulierter Lebensgestaltungen ständig anwachsen lassen, in einer Radikalität, wie sie niemals zuvor in der Geschichte bestand. Dass dies Angst oder Wut auslöst, darf nicht verwundern. Damit wurde den Instanzen, die diesen Prozess vorantrieben, die Erwartung aufgebürdet, die drohende Sinnleere, die Unsicherheit und Zukunftsungewissheit, den psychophysischen Stress in einer Wettbewerbsgesellschaft nicht nur zu beruhigen, sondern in planbare Lebensläufe und in wohlfahrtsstaatliche Garantien zu transformieren. Das aber ist unmöglich. Heute sind weder Lebensläufe planbar, noch ist auf staatliche Fürsorgemaßnahmen Verlass. Erwartungsüberlastung auf der einen, Erwartungsenttäuschung auf der anderen Seite erzeugen eine Lähmung des Möglichkeitssinnes und eine Art Dauererregung der abgehängten Schichten. Der Effekt ist, die risikoaffine Dynamik der Moderne ist eigentümlich verkoppelt mit risikoaversen Mentalitäten. Die Standardposition der Moderne, nämlich Fortschritt durch Erhöhung von Sicherheit zu stabilisieren, ist restlos in Frage gestellt. Die modernen Gesellschaften, die einen historisch einzigartigen Test-Drive aufweisen, erzeugen zugleich einen andauernden Beschleunigungsdruck. Die Moderne hat Schwierigkeiten damit, die Prozesse ständiger Verflüssigung und Veränderung auszubalancieren durch Mechanismen der sozialen und politischen Stabilität oder durch zeitübergreifende Sinnsicherung und Traditionsbildung. Beides hat sich verbraucht. Das Risikomaß, das einen Vorsprung im Wettbewerb verspricht, ist nicht beliebig zu erhöhen, wenn es keinen Gegenhalt in wirksamen Stabilitätsmechanismen gibt. Das bedeutet aber, Risiko und Sicherheit sind nicht nur komplementär, wie eben gesagt, sondern sie sind auch proportional. Wächst das Risiko, muss Sicherheit mitwachsen. Werden bestimmte Niveaus von Sicherheit unterschritten, lässt die Risikobereitschaft nach. Die Frage nach Sicherheit und Risiko, so auch Münkler, Boländer und Meurer, ist eine Schlüsselfrage moderner Gesellschaften, die strukturell durch Kontingenz gekennzeichnet sind. Der Zwang zur Beobachtung, zur Forschung und Reflexion hat sich angesichts der jüngsten Kriege und Krise dramatisch erhöht. Der Populismus verspricht nun genau jene Verankerung im tiefen Grund von Volk, Überlieferung und Sein, die in der Moderne der Kontingenz verabschiedet wurden. Unklar aber ist, wer die neuen Eliten bilden könnte, nachdem die alten blamiert sind. So kann man auf der einen Seite insbesondere bei den Globalisierungsgewinnern eine Zunahme experimentellen und spielerischen Möglichkeitsbewusstseins mit extremer Risikobereitschaft identifizieren, während auf der anderen Seite Konformismus, lavierte Wut und Depression oder als Amüsement getarnte Langeweile grassieren. Von beiden Seiten ist nichts zu erwarten. Zumal Risikokompetenz und Sicherheitsbedürfnis eklatant asymmetrisch verteilt sind. Sie differenzieren sich zu Stilen des Lebens aus und reißen die Gesellschaft noch stärker auseinander, nicht nur ökonomisch, sondern auch soziokulturell und lebensweltlich. Denn es gab Verlierer und Gewinner des Modernisierungsspiels. Es ist unabweisbar, dass moderne Gesellschaften den Risikohabitus belohnen, während für diejenigen Ängstlichen und Gehemmten, für die durchaus einiges möglich wäre, gar nichts mehr geht, außer der illusionären Teilhabe am populistischen Rhythmus der Straße. Die verhassten Eliten aber sind, in Nietzsches Sinne, die Nihilisten unserer Tage, die ihr Schäfchen längst im Trocknen haben, wenn die Träume der Schafherde sich in nichts auflösen. Die modernen Nihilisten sind, mit Umberto Eco zu sprechen, die Apokalyptiker, für die der Untergang zum Risiko gehört, das heute jeder einzugehen hat, der mitspielen will. In dieser Welt, in der es strukturell keine Moral gibt, interessiert nicht die Frage danach, welches Unglück angerichtet wird, sondern nur die Frage, wann der richtige Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen ist. Den kennen die Integrierten, die Abgehängten nie. Ihnen, die auf Stabilität, Ruhe und Ordnung setzten und durch Sicherheitshypertrophien ungewollt zur Vermehrung der Risiken beitrugen, bleibt nur die scheinheilige Empörung dass die Welt, auf die sie bauten, schlecht ist und die Master of the Universe nichts als kriminelle Spieler seien. Wenn unsere demokratische Gesellschaft dieses Schisma nicht zu überwinden fähig ist, droht die Gesellschaft der Kontingenz, die wir aufgeklärte Bürger errichtet haben, zum Schlachtfeld zu werden. Vielen Dank.
Das war der Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme über die Geschichte des Zufalls. Er hat seinen Vortrag am 12. November 2018 im Rahmen der Akademievorlesung der Heidelberger Akademie der Wissenschaften gehalten.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.